SWR 2 aktuell.
Und darum geht es bis 6:30. Während sich Berlin mit der Ukraine-Debatte beschäftigt, kommen in Ramstein die wichtigsten Unterstützerstaaten und Militärvertreter zusammen. Wir berichten und kommentieren. Weltweit sind Demokratien in Gefahr, das sagt die Bertelsmann-Stiftung. Dazu gleich das SWR-Tagesgespräch mit der Demokratieforscherin Ursula Birsel von der Uni Marburg. Und Baden-Württemberg will Brennpunktschulen besser unterstützen. Wie, auch das erfahren Sie in dieser Sendung. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich von seinen Amtskollegen SPD-Fraktionschef Mützenich distanziert. Anlass sind Mützenichs Äußerungen im Bundestag über ein sogenanntes Einfrieren des Ukraine-Kriegs. Auch Außenministerin Baerbock hat sich in der ARD kritisch dazu geäußert. Auf jeden Fall hat Mützenichs Wortwahl eine erneute Debatte über den Umgang mit dem Krieg in der Ukraine ausgelöst, die der Bundeskanzler im Übrigen lächerlich findet. Aber das nur am Rande. Denn viel wichtiger ist die konkrete Unterstützung der Ukraine. Und deswegen sind heute im rheinland-pfälzischen Ramstein erneut Vertreter der Ukraine-Unterstützerländer, Verteidigungsminister und hochrangige Militärs zusammengekommen. Das Ganze auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Oliver Neuroth berichtet über das Treffen und die Debatte.
Der Kanzler kann es nicht mehr hören, dass Deutschland zögerlich sei bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Olaf Scholz stellt auf einer Konferenz in Berlin ein weiteres Mal klar, die Bundesrepublik ist nach den USA der größte Ukraine-Unterstützer.
Ehrlicherweise muss ich mal sagen, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
Scholz ist sichtlich verärgert. Er erinnert, im Bundeshaushalt sind allein in diesem Jahr 7 Milliarden Euro für die Ukraine-Hilfe eingeplant. Unter diesen Umständen darüber zu diskutieren, dass Deutschland zu wenig unterstütze, lässt den Kanzler so deutlich werden wie bisher nie bei dem Thema.
Das ist peinlich für uns als Land.
Derjenige, der die Debatte über die Ukraine-Hilfe zuletzt neu befeuert hatte, meldet sich heute auch zu Wort. Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD im Bundestag. Er hatte davon gesprochen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine einzufrieren. Nach seinen Vorstellungen wären dadurch Waffenruhen und humanitäre Feuerpausen möglich. Dass der Kanzler die gesamte Debatte inzwischen lächerlich findet, versteht Mützenich.
Ich kann ihn zumindest nachvollziehen, dass er mittlerweile ähnlich wie viele Bürgerinnen und Bürger ermüdet ist über die tagtägliche Diskussion über einzelne Waffensysteme.
Von seinem Vorschlag, den Krieg in der Ukraine einzufrieren, rückt Mützenich nicht ab. Er erneuert ihn sogar, was der Fraktionschef der Union, Friedrich Merz, kritisiert.
Ich bin erschüttert gewesen, als ich diese Worte vom Kollegen Mützenich in der letzten Woche gehört habe.
Merz verweist darauf, dass in der Ukraine schon einmal ein Konflikt eingefroren wurde durch die Minsker Abkommen 2014 und 2015. An eine vereinbarte Waffenruhe im Osten der Ukraine hielt sich Russland aber nicht. Mehr als 13.000 Menschen wurden getötet.
Offensichtlich fällt ein großer Teil der SPD in die alte Naivität gegenüber Russland zurück.
Der Bundesverteidigungsminister widerspricht Merz. Die SPD sei keine Partei der Putin-Versteher, sagt Boris Pistorius im Deutschlandfunk. Und er distanziert sich von den Äußerungen seines Parteifreundes Mützenich. Das Wort einfrieren signalisiert, man könne einen solchen Krieg einfach so einfrieren und hoffen, dass es besser wird, so Pistorius wörtlich. Aber das sei nicht so. Der Minister setzt im Moment vor allem auf mehr Munition für die Ukraine. Auf dem Treffen der Unterstützerstaaten in Ramstein kündigt er ein weiteres Hilfspaket Deutschlands an, im Wert von 500 Millionen Euro.
Dass ein Krieg nach 2 Jahren nicht in einer linearen Spur verläuft, ist klar. Das wissen wir aus der Geschichte aller Kriege. Deswegen geht es darum, dass wir in der Spur bleiben und sagen, wir helfen weiter mit allem, was geht und was gebraucht wird. Und deswegen kommt es so darauf an, hier die Ukraine weiter zu unterstützen.
Sagt Verteidigungsminister Pistorius am Rande des Unterstützertreffens im rheinland-pfälzischen Ramstein. Die Ukraine braucht definitiv mehr Hilfe aus dem Westen, deswegen ja auch heute das Treffen. Was die Ukraine bestimmt nicht braucht, ist eine Debatte, wie sie derzeit in Deutschland geführt wird. Wer hat wann was gesagt und doch vielleicht etwas anderes gemeint? Und die Ukraine braucht bestimmt keine Ratschläge von uns, wie sie den Krieg am besten einfrieren kann. Kiew hat im Moment definitiv andere Probleme. Das meint auch unsere Korrespondentin für die Ukraine, Rebecca Barth, in ihrem Kommentar.
Wer den russischen Angriffskrieg einfrieren will, der muss seine Forderung zu Ende denken und komplizierte Fragen beantworten. Niemand wünscht sich ein Ende des Krieges mehr als die Menschen in der Ukraine. Aber sie sind sich der Komplexität und Gefahr der Lage bewusster als manch deutscher Debattenteilnehmer. Die strategielose Ukraine-Politik des Westens hat das Land in eine schwierige Lage gebracht. Die Bevölkerung ist müde, die Partner unentschlossen, die Munitionsdepots leer und die russischen Truppen sind wieder auf dem Vormarsch. Da scheint es für den ein oder anderen nur allzu verführerisch, das Morden mit einem Einfrieren des Konfliktes beenden zu wollen. In der Realität aber gibt es auch dafür seit 2 Jahren keine Strategie. Man müsse Machthaber Putin irgendwie an den Verhandlungstisch bringen, fordern dann einige. Aber wie genau? Das wird nicht erklärt. Dabei ist genau dieses Irgendwie der ausschlaggebende Punkt. Wer den Konflikt einfrieren will, muss folgende Fragen beantworten können. Was genau bietet man Russland an, um im Gegenzug wenigstens einen Waffenstillstand herauszuhandeln, wo doch Machthaber Putin selbst sagt, es wäre ja absurd zu verhandeln, nur weil der Ukraine die Munition ausgehe? Wer den Konflikt einfrieren will, muss auch beantworten können, wie die Ukraine realistisch vor weiteren Angriffen geschützt werden kann. Wie wollen diejenigen, die Verhandlungen fordern, ein weiteres Vorrücken der russischen Truppen in der Realität verhindern? Etwa mit Blauhelmsoldaten? Oder wird die Ukraine im Gegenzug in die NATO aufgenommen und bei einem weiteren russischen Angriff würde Artikel 5 greifen? Das alles passiert sicher nicht. Wer die aktuelle Front ernsthaft einfrieren will und das Morden damit zu beenden glaubt, muss diese Fragen beantworten können. Diese Fragen sollten aus meiner Sicht Teil der deutschen Debatte über die Ukraine sein. Stattdessen führen Politiker inhaltlich flache, aber dafür umso emotionalere Diskussionen über Atombomben, Bodentruppen oder Verhandlungen, die lediglich an der Oberfläche kratzen. Für mich zeigt das nur eins. Eigentlich weiß niemand, wie es in der Ukraine weitergehen soll. Und eigentlich befinden sich die Spitzenpolitiker der unterschiedlichen Parteien auch schon im Wahlkampf. Es ist an der Zeit, sich ehrlich zu machen und die Dinge endlich zu Ende zu denken. Die Politik muss endlich konkrete Ziele formulieren und erklären, wie diese Ziele erreicht werden können. Nicht irgendwie, sondern in der Realität. Alles andere ist Zeitverschwendung und die Ukraine hat keine Zeit mehr. Alles andere ist Scheindebatte, die von den eigentlichen Problemen und Fragen ablenkt.
Diskussionen über Atombomben, Bodentruppen oder Verhandlungen bringen die Ukraine definitiv nicht weiter, meint Rebecca Barth in ihrem Kommentar. Sie hören SWR 2 aktuell am Dienstagabend 18.12 Uhr. Zu keinem Zeitpunkt wurden in den vergangenen 20 Jahren so wenige Staaten demokratisch regiert wie heute. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt die Bertelsmann Stiftung in einer aktuellen Studie, die heute veröffentlicht wurde. Demnach gibt es derzeit weltweit 74 autokratisch regierte Staaten, in denen ein Einzelner oder eine Gruppe unkontrolliert herrscht, aber nur 63 echte Demokratien. Das sei ein Negativrekord, seit man mit diesen Untersuchungen begonnen hat, sagt Bertelsmann. Es gibt aber auch positive Nachrichten. Tim Belke fasst zusammen.
Seit 20 Jahren bewertet die Bertelsmann Stiftung Demokratie und Regierungsleistungen in Entwicklungs- und Transformationsländern. Und noch nie waren die Werte so schlecht wie heute. Weniger freie und faire Wahlen, Einschränkung der Meinungs- oder der Versammlungsfreiheit und auch die Aushebelung von Kontrollinstanzen wie Justiz, Parlament oder Medien führten zu einer Aushöhlung der Demokratie, heißt es von der Bertelsmann Stiftung. Staaten wie Bangladesch, Mosambik oder die Türkei zählt der Transformationsindex nun zu den Autokratien. Ihre Zahl steigt damit auf 74. Zur Verteidigung der Demokratie brauche es neben starken Kontrollinstanzen auch zivilgesellschaftliches Engagement, analysiert die Bertelsmann Stiftung. So seien etwa in Polen oder Brasilien autoritäre Kräfte demokratisch abgewählt worden. Für den Transformationsindex haben Experten von Universitäten und Denkfabriken weltweit die Situation in 137 Entwicklungs- und Transformationsländern bewertet. Industriestaaten wie Deutschland wurden nicht untersucht.
Und über die Ergebnisse der Bertelsmann Stiftung will ich im SWR-Tagesgespräch mit Professorin Ursula Birsel sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Marburg. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Demokratieforschung. Frau Birsel, kann man angesichts des Fazits, das die Bertelsmann Stiftung für Ost- und Südosteuropa zieht, sagen, da läuft in Westeuropa im Vergleich eigentlich alles ganz gut?
Ich glaube, man muss sich die Ergebnisse genauer angucken. Also erstens sind die Ergebnisse insgesamt betrachtet, was Transformationsländer angeht, eher besorgniserregend. Was jetzt Ost- und Südeuropa angeht, teilweise ambivalent. Wir sehen zwar mit der Wahl zum Beispiel in Polen und den Regierungswechsel dort, dass dort die Chancen besteht, dass sich die Demokratie vielleicht doch noch konsolidieren kann. Aber wir haben mit Ungarn immer noch ein Land, auch in der Europäischen Union, das zunehmend autoritärer wird, auch repressiver. Wir haben mit Rumänien und Bulgarien zwei Länder, deren Demokratisierung insgesamt gar nicht weit vorangeschritten ist, eigentlich einen solchen Prozess nie wirklich in Gang gebracht haben.
Italien wird von einer Postfaschistin regiert, die sich moderat gibt. In den Niederlanden hat ein Rechtspopulist die letzte Wahl gewonnen. In der Slowakei kam Robert Fico wieder ans Ruder. Sind das denn Entwicklungen, die Sie auch noch als, sagen wir mal, normal oder unter Pluralismus subsumieren würden?
Nein, das sind schon Indikatoren dafür, dass auch scheinbar etablierte Demokratien, und über die reden wir ja dann, wenn wir etwa über Italien reden oder die Niederlande, dass durch die Wahl solcher Parteien eher das Signal gesetzt ist, dass die Demokratien so langsam schon angefangen haben, aber schon seit längerer Zeit, sich von innen auszuhöhlen und dadurch eben halt populistisch autoritäre Parteien auch die Chance haben, mit sehr guten Wahlergebnissen aktuell aus Wahlen herauszugehen.
Der Blick auf Deutschland mit den hohen Umfragewerten für die AfD, besorgt Sie das oder ist das angesichts der Demonstrationen gegen radikale Rechte und Rechtsextreme salopp gesagt abgetan? Ist damit alles in Butter?
Also mich besorgen die Umfrageergebnisse und auch die Wahlergebnisse und das nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland. Wenn Sie an die hessische Landtagswahl denken, an die letzte, wo die AfD mit 18% herausgegangen ist, weil das auch heißt, dass eine autoritäre, antidemokratische Partei zunehmend auch für viele wählbar wird. Was aber die Demokratiebewegungen auch zeigen, die sich versuchen dagegen zu stemmen, ist, dass doch jetzt langsam in der Gesellschaft etwas in Gang kommt, eben genau zu versuchen, das abzuwehren. Allerdings hat das bisher in den Umfragedaten auch für die AfD nicht sehr viel verändert. Wir haben nur leicht verloren. Was allerdings auch wiederum ein gutes Zeichen ist, dass auch die demokratischen Parteien seit Januar, Februar mit einem Mitgliederzuwachs rechnen können oder ihn auch verzeichnen können. Allerdings die AfD auch.
Das heißt, die AfD-Wähler werden natürlich die AfD wählen, aber wichtig wäre jetzt praktisch Wähler für die demokratischen Parteien zu gewinnen.
In der Tat, und der Beitritt in demokratische Parteien von immer mehr Menschen deutet auch darauf hin, dass diese wieder stabilisiert werden können. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass sich gerade das Parteiensystem und damit auch die Parteiendemokratie in Deutschland schon seit längerer Zeit sehr stark verändert hat. Stark fragmentiert. Und ich glaube, daran wird sich wenig ändern, weil die Bindungen von Wählerinnen und Wählern an Parteien ist stark zurückgegangen. Die Milieubindungen haben sich wirklich mittlerweile fast aufgelöst. Individualisierungsprozesse befördern das Ganze. Also wir werden das abwarten müssen, vor allen Dingen jetzt bei der Europawahl und den Kommunalwahlen im Juni und dann im September in den ostdeutschen Bundesländern.
Wenn wir nochmal auf Europa blicken, was für ein Gefühl haben Sie denn? Wie tief ist denn die Demokratie in der EU und den Ländern der Gemeinschaft insgesamt verankert?
Ich glaube, da müssen wir schon zwischen Ostländern innerhalb der Europäischen Union und dann eher den Westländern unterscheiden. Also in Osteuropa ist in der Tat noch der Eindruck, dass das alles noch in Bewegung ist und nicht immer ganz klar ist, wo geht es wirklich in Richtung Demokratisierung oder demokratischer Konsolidierung im Ergebnis. Bei Westeuropa ist es ganz schwer einzuschätzen. Sie müssen bedenken, uns fehlt einfach die historische Erfahrung, dass auch etablierte Demokratien sterben können. Und wir sehen das außerhalb von Europa in den USA, wo die Demokratie akut gefährdet ist. Wir sehen das aber auch in Israel. Das sind zwei Beispiele, wo wir schon beobachten können, wie unter Umständen etablierte Demokratien sterben können.
Demnächst ist ja Europawahl. Es gibt ja Befürchtungen, dass es im Europaparlament einen Rechtsruck geben könnte. Ist das gefährlich für das europäische Projekt?
Ja und nein. Also ich gehe davon aus, dass trotzdem die Europäische Volkspartei doch wieder die stärkste Fraktion hervorbringen wird und dass sie auch mit den Grünen oder mit sozialdemokratischen Fraktionen dann wieder Bündnisse schließen kann. Aber dennoch kann es sehr gut sein, dass dann die rechten Fraktionen, wie die sich zusammensetzen werden, werden wir dann sehen. Da ist immer sehr viel im Fluss, auch während einer Legislaturperiode, doch mittlerweile sehr destruktiv reingehen können in Parlamentsentscheidungen.
Sagt Professorin Ursula Birsel. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Marburg zum Ergebnis der Bertelsmann-Studie zur Demokratieentwicklung. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist wirklich frustrierend, im Zusammenhang mit dem Klima über immer neue Rekorde zu berichten. Aber leider ist das so. Der Klimawandel ist im vergangenen Jahr mit alarmierenden Negativrekorden deutlicher denn je sichtbar geworden. Und es könnte in diesem Jahr noch schlimmer kommen. Davor hat die Abteilung für Klimaüberwachung bei der Weltwetterorganisation WMO heute gewarnt. Und auch für 2024 erwartet die WMO Temperaturrekorde. Das geht aus dem neuen Bericht hervor, den die Weltwetterorganisation in Genf vorgestellt hat und unsere Korrespondentin Katrin Hondl berichtet.
For me is a red alert.
Alarmstufe Rot heißt es für WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo zum neuen Klimabericht.
Because every single parameter has broken a new record.
Denn jeder einzelne Messwert hat einen neuen Allzeitrekord erreicht. Damit bestätigt der WMO-Jahresbericht zum Weltklima, 2023 war das mit Abstand heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut WMO lag die weltweite Durchschnittstemperatur 1,45 Grad über dem vorindustriellen Niveau und damit also nur wenig unter der 1,5 Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens. Noch nie waren wir dieser Grenze so nahe, so die WMO-Chefin in Genf. Die Jahre von 2014 bis 2023 seien das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Sorgen macht den Expertinnen und Experten auch die, wie es im Bericht heißt, beispiellose Erwärmung der Ozeane im Jahr 2023. Omar Badour, Leiter der Klimaüberwachung bei der WMO.
We keep recording.
Unsere Messungen zeigen auch in den Weltmeeren immer mehr Hitzewellen, ähnlich wie an Land und zwar überall. 2023 haben wir in 90% der Ozeanregionen Hitzewellen gemessen.
That recorded marine heat waves.
Auch die Versauerung der Ozeane habe durch die Aufnahme von Kohlendioxid zugenommen und durch die rasante Schmelze von Gletschern und Meereis war im vergangenen Jahr der Meeresspiegel im globalen Durchschnitt so hoch wie nie. Besonders betont der neue Bericht die menschlichen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. Hitzewellen, Überschwemmungen, Waldbrände, tropische Wirbelstürme bringen Elend und Chaos, schreibt die WMO. Und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte in einer Videobotschaft, die Alarmsirenen heulen.
Thousands killed, millions displaced.
Tausende wurden getötet, Millionen vertrieben. Dazu kommen Ernteausfälle und enorme wirtschaftliche Verluste. Die Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung sind verheerend. Jeder Bruchteil eines Grads globaler Erwärmung hat Folgen für die Zukunft des Lebens auf der Erde. Für Guterres zeigt der WMO-Bericht für 2023 einen, Zitat, Planeten am Abgrund. Und auch für dieses Jahr erwartet der Leiter der WMO-Klimaüberwachung neue Temperaturrekorde.
January was
dieser Januar war der heißeste seit Messbeginn, sagt er. Es gibt also bereits wieder Zeichen, dass 2024 ein sehr heißes Jahr wird. Vielleicht nicht das heißeste, aber sicher das zweitheißeste. Nach guten Nachrichten muss man im neuen WMO-Bericht ganz schön suchen. Aber es gibt sie. Und das sind die Zahlen zur weltweiten Energiewende. Der Zuwachs an erneuerbaren Energien ist 2023 gegenüber dem Vorjahr um 50% gestiegen. Auch das also ist ein Rekord im Rekordjahr. Good News und zur Abwechslung eine erfreuliche Zahl, sagt WMO-Chefin Celeste Saulo.
That is the main good news, a nice number that puts us in a concrete good way towards what we expect to achieve by 2030.
Damit sei die Welt auf einem guten Weg, so die WMO, das Ziel der COP28 zu erreichen. Nämlich bis 2030 die Kapazität der erneuerbaren Energiequellen zu verdreifachen.
Der aktuelle Bericht, den die Weltwetterorganisation WMO heute vorgestellt hat, berichtet von neuen Rekordtemperaturen für dieses Jahr, hat aber auch positive Nachrichten. Ein Bericht war das von Katrin Hondl aus Genf. Und es gibt noch eine vergleichsweise gute Nachricht aus dem Umweltbereich. Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist seit Jahresbeginn auf den niedrigsten Wert seit 6 Jahren zurückgegangen. Im Januar und Februar sank die Entwaldung um 63% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 196 Quadratkilometer. Das hat die Umweltschutzorganisation Imason mitgeteilt. Wie sind die neuen Zahlen zu bewerten? Macht das Grund zur Hoffnung? Dazu unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Die Entwaldung auf dem niedrigsten Stand seit 6 Jahren, diese Nachricht macht natürlich Hoffnung. Worauf ist das Ganze zurückzuführen? Nun in jedem Fall auf die Anstrengung der Regierung, gegen illegale Abholzung und Rodung für Landraub vorzugehen. Das muss man wirklich auch hervorheben. Trotzdem kann man eben nicht aufatmen. Trotz dieses deutlichen Rückgangs wurde in den ersten 2 Monaten des Jahres noch immer Regenwald von einer Fläche von mehr als 300 Fußballfeldern abgeholzt. Und dazu kommt, die Zahl der Waldbrände hat in diesem Jahr einen Rekord erreicht. Das ist auf der einen Seite auch auf das Klimaphänomen El Niño zurückzuführen und die starke Trockenheit. Noch nie gab es so viele Feuer seit Beginn der Messung 1998. Und dazu kommt noch was, das leider keinen Grund zur Hoffnung gibt, nämlich, wenn die Abholzung im Amazonas zurückgeht, steigt sie in einem anderen Ökosystem dramatisch an, nämlich der Cerrado-Savanne. Für alle, die nicht wissen, was das ist, sie gilt als ganz, ganz wichtiges Wasserreservoir für den Regenwald und auch für das Feuchtgebiet Pantanal.
Berichtet Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Nach Baden-Württemberg, dass Schüler bei uns nicht die gleichen Chancen haben, wenn sie aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kommen, das ist leider immer noch so. Deswegen hat das Kabinett der baden-württembergischen Landesregierung heute den Weg für das Start-Chancen-Programm für benachteiligte Schülerinnen und Schüler freigemacht. Damit setzt Baden-Württemberg ein milliardenschweres Vorhaben der Berliner Ampelregierung um. Wie das Programm aussehen soll, berichtet Nicole Freiler aus unserer Redaktion Landespolitik.
540 Schulen im Land sollen von dem Programm in den nächsten 10 Jahren profitieren. Zu 60% sollen Grundschulen gefördert werden. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen betonte, das Programm solle schulischen Erfolg für alle möglich machen.
Und dafür ist dieses Start-Chancen-Programm ein wichtiger Hebel. Bund und Länder nehmen da richtig viel Geld in die Hand, um die Schwächsten zu unterstützen. Wir können für die Schulen in einer herausfordernden Lage jährlich stellen wir 262 Millionen Euro zur Verfügung, das 10 Jahre lang.
Geplanter Start des Programms ist im August. Welche Schulen in Baden-Württemberg Geld erhalten, ist noch offen. Laut Kultusministerium erfolgt die Auswahl nach wissenschaftlichen Kriterien und einem Sozialindex. Dort, wo beispielsweise besonders viele Schülerinnen und Schüler aus Familien mit wenig Geld stammen, wo es einen hohen Migrationsanteil gibt oder das Bildungsniveau eher gering ist. Das Geld könnte beispielsweise in die Ausstattung der Schulen oder in Personal fließen.
Also viel Geld zur Förderung und trotzdem, Kretschmanns Bildungspolitik verdient nur die Note 4, meint Knut Bauer in seinem Kommentar.
Ernüchternd. So bezeichnet Kultusministerin Schopper die Ergebnisse der Viertklässler IQB-Studie. Jedes 5. Kind kann nicht richtig lesen und rechnen. Mit Hochdruck müsse daher an den Mindeststandards in Deutsch und Mathematik angesetzt werden, stellt sie im Herbst 2022 fest. Es folgen viele Worte, aber erst 1,5 Jahre später Taten, angeschoben durch ein Bundesprogramm. Ernüchternd, dass die Landesregierung nicht längst schon selbst die Grundlagen für gerechte Bildungschancen gelegt hat. Schließlich hängt der Bildungserfolg immer noch von der Herkunft und dem Elternhaus ab. Um des lieben Friedens willen hat sich die Landesregierung in Baden-Württemberg allerdings zum Stillstand in der Bildungspolitik verdammt. Keine Strukturdebatte steht im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU. Statt selbst zu gestalten, lässt man sich von einem Volksantrag zum 9-jährigen Gymnasium treiben. So sieht Bildungspolitik in Baden-Württemberg aus. Erst nichts tun, dann hektische Betriebsamkeit. Und wieder verlieren sich die so unterschiedlichen Koalitionspartner im Klein-Klein. G9 soll kommen, aber G8 auch noch irgendwie möglich sein. Jetzt wäre der Zeitpunkt für eine echte Zäsur und eine Neuaufstellung des vielgliedrigen Bildungswesens. Doch danach sieht es mal wieder nicht aus. Ministerpräsident Winfried Kretschmann verweist beim Thema Zuständigkeiten gern auf andere. Verfehlte Ziele bei der Windkraft hat der Bund vermasselt. Fehlende Kita-Plätze müssen die Kommunen richten. Die Bildungspolitik ist allerdings ureigene Landeskompetenz. Seit 2011 schneiden die Grundschüler in allen Bildungstests immer schlechter ab. Seit 2011 ist Winfried Kretschmann Regierungschef. In Schulnoten ausgedrückt ist seine Bildungspolitik bestenfalls eine 4. Ausreichend. Keine gute Bilanz nach 13 Jahren im Amt. Und alles in allem ziemlich ernüchternd.